Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Michael Köhler am Mikrofon. Stillgestanden, schaffen wir Ruhe? Das ist die leitende Frage dieser Streitkultur. Wir üben uns gerade in sozialer Distanz, weil Nähe gefährlich ist. Isolation schützt. Gewohnheiten werden außer Kraft gesetzt. Das öffentliche Leben erlahmt. Wir stehen einander bei, indem wir Abstand halten. Kontaktsperre, Homeoffice, Homeschooling, Homelearning führen zu erzwungenem Stillstand. Nicht nur Staatsministerin Baer verspricht sich aber auch mehr Zusammenhalt von der Krise. Befinden wir uns gegenwärtig unter einer Art Regiment der Ruhe? Halten wir das überhaupt aus? Schaffen wir das? Das wollen wir fragen.
Niemand wird mehr als wir die Ruhe ersehnt und die Unruhe geliebt haben. André Gide, französischer Schriftsteller.
Also mir persönlich macht sie keine Angst. Ich denke, auch für viele andere ist es durchaus auch eine Chance zur Entschleunigung, dass man auch mal sieht, wenn man all diese vielen Aktivitäten etwas einschränkt, dass man sich da vielleicht auch mehr auf sich selber besinnt. Aber ich denke, insgesamt gesehen, etwas mehr Muße, etwas mehr Ruhe, etwas mehr Zurückhaltung tut uns allen gut.
Ortwin Renn, Nachhaltigkeitsforscher.
Also es ist ja definitiv so, dass es nicht irgendwie bessere Einsicht war oder so, sondern dass es wirklich Zwangsentschleunigung ist. Also wir sind nicht aufgrund einer kulturellen Veränderung oder einer neuen Idee gelingenden Lebens entschleunigt, sondern aufgrund der inzwischen ziemlich harter auch politischer Vorgaben.
Hartmut Rosa, Soziologe.
Also, unsere leitende Frage ist, stillgestanden, schaffen wir das? Gäste darüber zu sprechen sind die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, die Buchautorin Svenja Flassbühler und der Philosophieprofessor Ralf Konersmann, Verfasser von Büchern unter anderem auch über die Unruhe. Prinzip dieser Sendung ist, dass zu Beginn jeder Gast eine knappe Minute Zeit hat, seine Position zu formulieren und wir dann ins Gespräch finden. Frau Flassbühler, können Sie der Ruhe etwas abgewinnen, stillgestanden? Schaffen wir das?
Ich kann der Ruhe schon etwas abgewinnen. Ich finde, dass diese Krise tatsächlich Momente der Ruhe zeitigt, die wir so vorher nicht hatten. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sich die Terminkalender leeren, dass die Optionenvielfalt radikal begrenzt wird. Aber man sollte sich auch sehr davor hüten, diese Situation, die wir im Moment erleben, zu romantisieren, zu idealisieren. Sie zeitigt eben auch ein hohes Maß an sehr zerstörerischer Unruhe, wenn man so will, oder auch an tödlichem Stillstand.
Herr Konersmann, an Sie die gleiche Frage. Stillgestanden, schaffen wir Ruhe?
Nun, was wir bisher produziert haben, wenn ich auf die akute Krise schaue, dann habe ich eher den Eindruck einer krassen Asymmetrie. Die analoge Welt steht still und schweiget, während sich im Netz, Stichwort Homeoffice, eine hochtourige Aktivität aufbaut. Offenbar haben wir es mit einer Verlagerung der Unruhe zu tun, die einen bestimmten Teil der sozialen Wirklichkeit freigibt, also den öffentlichen Raum, so wie wir ihn bisher kannten, um einen anderen Teil nur umso hemmungsloser mit der Unruhe zu konfrontieren. Für alle, die nicht schon in den letzten Jahren ein Leben als Nerd geführt haben, geht der Stress doch jetzt erst richtig los.
Stimmt seine Beobachtung, Frau Flassbühler? Nichts ist so geschäftig wie das Organisieren des Stillstands?
Ja, ich finde, das stimmt sicher. Also auch, ja. Ich finde, das Interessante an dieser Krise ist doch wirklich, dass sie beides zeitigt. Also das stimmt, was Herr Konersmann sagt, natürlich eine immense Geschäftigkeit. Ja, alle müssen jetzt auch umdisponieren, umplanen, irgendwie versuchen, mit dieser Krise umzugehen. Es ist ja übrigens auch so, wenn ich mal auf mein privates Leben schaue, Sie haben es ja vorhin auch so schön in der Anmoderation beschrieben, plötzlich spielt sich alles zu Hause ab. Ja, und ich meine, als das Leben noch normal war, war mein Zuhause eigentlich sehr ruhig, weil die Kinder waren in der Kita und in der Schule. Jetzt im Augenblick ist das Leben zu Hause überhaupt gar nicht ruhig und mein Leben auch nicht, sagen wir mal, von Ruhe geprägt, sondern ich muss zusätzlich zu meiner Arbeit jetzt auch noch Lehrerin sein, Kita-Erzieherin sein. Das hat mit Ruhe nicht so richtig viel zu tun.
Also die Regelungs- und Konfliktdichte nimmt eher zu.
Ja, sicher, genau. Also das würde ich definitiv so sagen. Familien sind sehr aufeinander, auf sich zurückgeworfen. Auch das finde ich immer wieder sehr schön. Und das produziert natürlich auch Nähe, die man vorher so nicht hatte, weil dann war der eine hier, der andere war dort. Man hat abends was vor, es ist dann eher so ein Rumorganisieren. Und jetzt ist klar, alle sind zu Hause, abends sind alle zu Hause, man spielt plötzlich wieder. Ich finde auch ehrlich gesagt das Zusammensein mit meinem Mann gerade sehr schön, weil wir einfach Zeit haben füreinander. Das finde ich sind sehr, sehr schöne Momente. Aber insgesamt ist es natürlich, alles jetzt irgendwie zu regeln, unter einen Hut zu kriegen, die Arbeit nicht zu vernachlässigen, auch für die nötige Ruhe hier zu Hause zu sorgen, ja, damit ich überhaupt zum Arbeiten komme. Das ist natürlich ein immenser Aufwand auch.
Herr Kunersmann, sind Sie frei von diesen quasi Belästigungen durch Ruhe oder wie organisieren Sie das?
Gefragt ist sowas wie ein persönliches Talent zur Ruhe, weil der öffentliche Raum oder der virtuelle Raum eben doch sehr stark wieder und wie gewohnt in die Unruhe drängt. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir traditionell, und wenn ich wir sage, meine ich die westlichen Kulturen, der Ruhe nicht trauen. Wir haben sie derart zu etikettiert, dass wir gar nicht wissen, was wir damit anstellen sollen, was wir uns darunter vorstellen sollen. Jedenfalls, was es sein könnte, außer vielleicht ein paar freie Stunden oder Erholungen, die dann allerdings sehr schnell langweilig werden. Ja, wir haben so eine Art Diskriminierungsvokabular aufgebaut. Ruhe ist dann Eintönigkeit, ist Lethargie, ist Phlegma, ist Stagnation, ist Antriebslosigkeit, sodass ich, nachdem ich mich lange mit der Sache beschäftigt habe, zu dem Eindruck gekommen bin, wir mögen die Ruhe nicht nur nicht, wir behandeln sie wie eine Krankheit. Wir müssen also lernen, und vielleicht ist das die Chance der Stunde, lernen, was Ruhe heute überhaupt sein könnte.
Da würde ich Ihnen sehr gerne zustimmen. Soll man jetzt zwar nicht in so einem Streitformat, aber ich sehe das ganz genauso, dass wir extreme Schwierigkeiten haben, mit Ruhe umzugehen, weil sie für uns irgendwie dann doch auch schnell an den Tod gemahnt, ja, also eben an Stillstand, nichts passiert, die Stille, das ist auch was Unheimliches. Und das wirklich auszuhalten, das kommt ja auch so sehr schön in diesem Blaise Pascal-Zitat raus, das jetzt auch wahnsinnig durch die sozialen Netzwerke geistert, dass eben quasi das Grundübel der Menschheit darin besteht, dass wir es nicht aushalten, still in einem Zimmer zu sitzen. Und das stimmt ganz bestimmt. Ich würde aber vielleicht auch nochmal dafür plädieren, für eine gewisse Phänomenologie der Stille, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Momente der Stille. Es gibt eine inspirierende Stille, eine ereignishafte Stille fast, wo in die Ruhe plötzlich ein Gedanke hereinbricht oder wo dann doch irgendetwas auch passiert mit einem, sei es, dass die Fantasie angeregt wird, was auch immer. Und es gibt aber ja auch so etwas wie tödliche Stille, so eine klaustrophobische Stille. Und das ist ja schon etwas, was sicher viele Menschen jetzt im Augenblick auch erleben. Eine Stille, die sich einstellt, wenn man keine Perspektive hat, wenn man keinen Ausweg sieht, wenn man sich fragt, wie lange dauert das jetzt alles noch? Wenn man vielleicht auch, ja, da sind wir so ein bisschen bei Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein, wenn man in einer dunklen, kleinen Wohnung sitzt. Ja? Also ich meine, man muss ja auch sehen, dass das Ganze, was wir gerade erleben, auch ganz stark eine Klassenfrage ist, wie wir Stille erleben. Sitze ich jetzt irgendwie mit meinem Glas Rotwein in meinem Haus auf dem Land in der Uckermark, ja, oder sitze ich eben im Plattenbau in Marzahn?
Frau Flassbüller, hat Herr Kunersmann nicht was Irritierendes gesagt eben? Wir trauen der Ruhe nicht. Als auch wenig philosophisch Gebildeter haben wir doch immer gelernt, dass sowas wie stoische Ruhe ein erstrebenswertes Ziel ist. Ne? Die Unerschütterlichkeit, sich quasi die Gleichförmigkeit der Meereswogen zum Ziel zu nehmen, nicht ohne Grund machen wir Ayurveda-Farmaufenthalte, geben viel Geld aus, um auf irgendwelchen Resorts oder Farmen unsere innere Mitte zu finden. Hat er recht mit seiner Diagnose?
Ja, das würde ich schon sagen. Klar, wir kapitalisieren ja auch die Ruhe, eben wie Sie sagen. Ja, dann gibt es eben die Angebote, die man wahrnimmt, um zur Ruhe zu finden. Aber die wenigsten können die Ruhe, die einem möglicherweise jetzt ja gerade eben, kann man sagen, gezwungenermaßen irgendwie aufgedrängt wird, können das in gewisser Weise sozusagen aushalten oder ja, sie vielleicht sogar eben genießen. Das ist tatsächlich etwas, was, denke ich, unserem Kulturkreis erstmal sehr fremd ist.
Herr Kunersmann, bitte.
Ja, ich würde vorschlagen, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie wir diesen Zustand überhaupt benennen sollen. Welcher Begriff jetzt der wäre, die Situation, in der wir nun alle stecken, angemessen zu beschreiben. Stille ist sicher ein Wort, das in dem Zusammenhang sehr hilfreich ist. Auch Stillstand, Auszeit, da gibt es ja eine ganze Menge. Als ich darüber eine Weile nachgedacht habe, ist mir das Wort Harren untergekommen. Harren ist ein etwas aus der Mode gekommener Begriff. Wir kennen das noch, das Harren der Dinge, auf die Dinge, die da kommen und so weiter. Das Harren ist ein interessanter Zustand, weil es nicht so konkret ist wie das Warten oder gar das Abwarten, weil sich das auf konkrete Ziele richtet, sondern Harren ist so eine ganz merkwürdige Form des Stillstandes, der stillstehenden Zeit und lässt alle Möglichkeiten offen. Das ist das Interessante an diesem Wort Harren. Und wir können das fast als eine Art Gestaltungsfreiraum, Spielraum uns übersetzen. Und insofern scheint mir das für die Benennung des Zustandes, in dem wir uns alle im Moment befinden, der nicht zu wissen, wann die nächsten entscheidenden Schritte getan werden, wie sie überhaupt aussehen könnten und so weiter, scheint mir dieses Wort Harren doch sehr interessant zu sein. Nun muss ich allerdings zugeben, das ist kein Philosoph, sondern eher eine Möglichkeit der deutschen Sprache, um einen solchen Zustand zu benennen.
Das finde ich, wenn ich da direkt darauf reagieren darf, finde ich wirklich interessant, weil ich glaube, was doch auch jetzt, wenn wir über Stille reden, ein ganz wichtiger Begriff ist, ist der Begriff Verfügbarkeit oder eben Unverfügbarkeit. Und in diesem Harren steckt ja in gewisser Weise beides. Natürlich habe ich eine ganz bestimmte Subjektposition. Ich kann so oder so in dieser Situation, also diese oder jene Haltung einnehmen. Das ist natürlich, hat was, auch was Aktives. Aber das Harren, so wie Sie es gerade beschrieben haben, hat natürlich auch ein hohes Maß an Unverfügbarkeit. Ich weiß eben nicht, wann dieser Zustand aufhören wird. Ich weiß nicht, was alles noch geschehen wird in diesem Zustand. Und ich glaube, das ist für uns modernen Subjekte die Herausforderung, diese Unverfügbarkeit, die auszuhalten. Weil das steckt ja auch in dem, was Sie, Herr Krüger, eben beschrieben haben. Ja, wir kennen die Ruhe im Wellness-Center, wir kennen die Ruhe vielleicht auch in der Sauna und so weiter. Das verfügen wir aber alles. Ich entscheide mich, ich gehe jetzt in die Sauna, ich gehe jetzt ins Wellness-Center.
Genau, selbstverfügt, nicht fremdverfügt.
Genau, ich mache jetzt Meditation, ich mache dies, ich mache jenes und dann halten wir das ja alles ganz wunderbar aus. Ja, dann kriegen wir vielleicht auch noch eine Anleitung und so. Aber das, was wir jetzt erleben, das ist wirklich Unverfügbarkeit und das fordert uns heraus.
Ich glaube, er hat uns auf eine gute Spur gesetzt, weil damit ja auch Paradoxien verbunden sind. Jeder kennt diesen Unfug, wenn man Kinder anbrüllt mit den Worten, sei still, dann zeigen die einem Vogel und sagen, weißt du eigentlich, was du da gerade machst? Ein bisschen sind wir da auch gerade, glaube ich, drin, Herr Konasmann. Ich habe das mal so in der Vorbereitung auf unser Gespräch eine Art Beugehaft genannt. Also wir sind jetzt zur Stille verdammt.
Ja, wir sind zur Stille verdammt. Wobei eben wir sofort überlegen, das ist auch eine Pointe dieser schönen Szene Pascals, was jetzt zu tun ist mit dem Harren, das ist ja eben schon sehr schön herausgearbeitet worden, gehen uns die Automatismen verloren, Automatismen der Vorbereitung oder der Anbahnung, die wir dann eben, auf die wir uns einlassen, wenn wir konkrete Ziele haben oder wissen, wie lange das noch dauert oder was dann kommt und so weiter. Und was machen wir also? So Pascals düstere, schon auf den Begriff der Kulturindustrie vorausdeutende Interpretation, wir fliehen in die Zerstreuung. Das heißt, wir tun Dinge, die irgendwie dysfunktional sind, aber die uns dabei helfen, die Zeit totzuschlagen. Ja, und das ist natürlich die naheliegende Option. Das ist die Option der Unruhegesellschaft, wenn dir nichts anderes einfällt, dann drück halt auf irgendeine Fernbedienung oder sowas in dieser Art. Und das ist natürlich keine Ruhe, sondern das ist Zerstreuung, das ist Ablenkung und der Versuch, der Situation auszuweichen. Ich interpretiere das jetzt vor dem Hintergrund der von Ihnen vorhin auch schon angesprochenen stoischen Philosophie. Die stoische Philosophie würde jetzt sagen, ja, das ist doch eine Chance. Diese Situation mag erzwungen sein, aber jetzt überlasst euch doch der Muße. Das ist sozusagen der positive Begriff für eine solche Situation, diese Situation umzuinterpretieren in ein Geschenk, in eine Eröffnung von Möglichkeiten und so, dass wir jetzt Dinge tun könnten, von denen wir immer gesagt haben, ja, das würde ich gerne mal machen, wenn ich die Zeit dazu hätte und so weiter.
Und vielleicht.
Aber das hat doch Flaßbühler eben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt. Gerade das ist ja gerade beschnitten. Sie haben das Wort von der Optionenvielfalt genannt. Das ist jetzt beschnitten.
Vielleicht nochmal zur Stoa, vielleicht nur noch ein ergänzender Gedanke dazu, dass ja die Stoa eigentlich genau die philosophische Denkschule ist, die uns hilft, mit dem Unverfügbaren umzugehen. Also die eben tatsächlich sagt, dass das Unverfügbare akzeptiere, weil du kannst es nicht ändern und versuch nicht irgendwie deine Energie in etwas zu investieren, was du sowieso nicht ändern kannst, sondern übe dich in Seelenruhe. Und insofern sieht man schon, wie das Unverfügbare und die Seelenruhe unmittelbar miteinander zusammenhängen. Also das, was uns die Stoiker ja eigentlich raten, ist eben, das Virus ist da, du kannst es im Moment in deinem kleinen Leben nicht ändern, das müssen andere machen. Also Carpe Diem, nutzt jetzt einfach irgendwie die Zeit, um zu dir zu finden, um, was weiß ich, dein Leben zu ändern. Ne? Man kriegt ja auch eine ganz interessante Sicht nochmal auf das eigene Leben, auf die Welt, auf die Politik und so weiter. Das ist ja eben auch etwas, was uns dieser Denkraum oder diese Unterbrechung schenkt. Ich wollte aber noch etwas sagen, Herr Kunersmann, weil Sie eben auch den Begriff des Zieles gebracht haben. Und das fand ich auch einen interessanten Punkt, weil es ja so ist, eben, wir sind es gewohnt, auf Ziele hinzuarbeiten. Also dieses Teleologische des Handelns, das ist uns ja absolut sozusagen, das ist ein Automatismus, den wir haben und der ganz viel eben auch mit Sinnstiftung natürlich zu tun hat und der uns auch zieht nach vorne. Jetzt gerade ist es aber sehr schwer, ne, mit der Zielsetzung, weil eben bestimmte Arbeitszusammenhänge wegbrechen, der Baumarkt hat zu, was weiß ich, man kann bestimmte Dinge einfach gerade nicht angehen, nicht tun. Es ist auch gar nicht klar, eben wann dieser Zustand zu Ende sein wird, ob wir ihn überhaupt wirklich heile überstehen. Und da wird uns, glaube ich, etwas, also wie so eine Art Zug von vorne, das wird uns gerade eigentlich genommen, ja, und da würde ich auch sagen, dass das kann auch was Positives sein, dass wir gerade eben nicht so gezogen oder gedrückt werden, aber das kann einen natürlich auch absolut haltlos machen.
Beziehungsweise, wenn ich das ergänzen darf, die Stoa kehrt ja geradezu die Wertetafel um, indem sie uns dazu auffordert, die Dinge noch einmal vorzunehmen und zu überprüfen, von denen wir glauben, dass sie alle so wichtig sind, ne? Und sozusagen eine neue Vorschläge unterbreitet für das, was uns wichtig sein könnte und müsste. Und wenn ich jetzt von der eben geführten Diskussion herkomme und an die Ziele denke, würde ich sagen, es geht jetzt in Situation der Ruhe bzw. Muße um Tätigkeiten, die nicht Tätigkeiten im Blick auf etwas anderes sind, eben auf Ziele, sondern die ihren Wert in sich selbst haben. Ja? Und das ist der entscheidende Gedanke in dieser Situation, sich um Dinge zu kümmern, die ihren Zweck in sich selbst haben. Das ist die Chance, die wir jetzt haben. Also nicht immer schon vorauszublicken, uns immer schon über die Situationen, in denen wir leben, hinaus zu sein und sie zu funktionalisieren und zu instrumentalisieren im Blick auf Kommendes, sondern hier und jetzt den Augenblick zu nutzen.
Sie haben gerade ein Plädoyer für die freien Künste gehalten. Also mein Kulturherz schlägt gerade höher, Herr Kunersmann.
Ich werde auch gerne als Kulturphilosoph apostrophiert. Das ist mir dann eben jetzt genau unterlaufen. Und genau so meine ich es aber auch. Wir haben ja auch schon den Begriff im Vorgespräch des Enquêteurs, des Künstlers, der ein Unruhestifter ist, aufgeworfen. Ich glaube, diese beiden Vorstellungen muss man in dem Moment zusammenbringen. Der Künstler ist Unruhestifter insofern, als er herausgeht aus den Normalitäten und Automatismen des Alltags, diese Automatismen aufsprengt, dann aber eben etwas hervorbringt, ein Werk, eine Aktion oder was auch immer, wo die sich die Frage, wozu machst du das und wozu ist das gut und so weiter, sich diese ganzen Alltagslogiken, wo die fehlgreifen, und wir uns auf etwas einlassen müssen, was einen Zweck in sich selbst hat. Und das ist das Gute.
Ich glaube, er fordert Sie gerade auf, einen Roman zu schreiben, Frau Flaßpöhler. Kann das sein?
Ich bin ja leider keine Romanautorin. Ich wäre eigentlich gerne eine, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich sehr schön, diese Vorstellung. Ich wollte noch einen anderen Philosophen jetzt ins Spiel bringen, der mir die ganze Zeit auch so durch den Kopf geistert, nämlich Martin Heidegger, der ja, glaube ich, auch ganz zentral ist, wenn wir über die Stille reden. Und es gibt so ein Begriffspaar, was, finde ich, ganz interessant ist jetzt gerade, nämlich das Begriffspaar Besorgen und Sorge. Und was ja Heidegger immer fordert oder fordert in seinem Buch Sein und Zeit, also quasi fordert oder beschreibt, ist, dass wir in unserem öffentlichen Leben, des Mann, so nennt er das, ständig besorgen. Ja, wir kaufen ein, wir kümmern uns um dies und um jenes und so weiter. Und was er aber sagt, ist, dass in Momenten der Stille oder wenn wir, so formuliert er das, glaube ich, ins Nichts hineingehalten werden, dann tritt an die Stelle des Besorgens die Sorge um das eigene Dasein. Und die Sorge darum, zu der eigenen Eigentlichkeit zu finden. Ja? Und natürlich ist das alles auch vielfach kritisiert worden, diese Eigentlichkeitsrhetorik. Aber ich finde, da ist natürlich schon etwas drin. Und was man, glaube ich, auch, wenn man auf sein
eigenes
Leben
blickt. Wenn man im Besitz einer Hütte im Schwarzwald ist, dann ja. Ne?
Naja, dann, wenn man im Besitz einer Hütte im Schwarzwald ist. Aber ich finde trotzdem, man merkt das, was er meint, ja jetzt auch im Alltag, dank Corona, um es mal so zu sagen. Die Läden haben zu. Ja? Wir können eben uns nicht ablenken durch Shopping am Samstag und so weiter und ach, ich brauche vielleicht doch noch neue Schuhe und dieses und jenes und so. Und ich merke das schon in unserem Familienleben, wie wir tatsächlich, ich sag mal so ein bisschen pathetisch jetzt mit Absicht, so zum Wesentlichen irgendwie finden, ja, dass wir dann eben, wir gehen ganz viel spazieren, wir gehen in den Wald, wir bauen, also wir haben tatsächlich auch, wir haben keine Hütte am Tottnauberg, aber wir haben einen Schrebergarten, in dem wir gerade auch meistens wohnen. Und das sind wirklich ganz schöne Augenblicke. Und da wird einem Heidegger doch irgendwie nochmal so ganz sympathisch, muss ich sagen.
Sind wir gerade, vielleicht auch mit Blick auf die Uhr in einer Schlusskurve gefragt, in so einer Art, ich blase die Backen feuilletonistisch auf, Herr Konersmann, in einer Art Unruhe, Überwindungs Trainingslager. Ich habe bei Ihnen gelernt aus Ihren letzten beiden Büchern, die Antike sah die Ruhe als erstrebenswert an. Wir modernen Menschen haben das auf den Kopf gestellt und finden eigentlich Unruhe erstrebenswert. Wenn ich zu Ihnen sage, aber es wird schwierig, einen Termin zu finden, ich bin furchtbar beschäftigt, dann gelte ich als toller Typ. Wir haben das so ein bisschen verkehrt, ne?
Wir haben das verkehrt. Das ist natürlich ein interessantes Phänomen, wie Kulturen das anstellen, ihre Wertetafel auf den Kopf zu stellen. Wir müssen uns ja klar machen, dass auch die westliche Kultur in ihrer Vorgeschichte die Ruhe sehr hoch als Hochbegriff gehandelt hat. Alle Glücksvorstellungen, man denke nur an das Paradies, mit der Ruhe assoziiert waren. Und in einem Umstellungsprozess, der Jahrhunderte angedauert hat, haben wir uns halt auf die Unruhe eingelassen, auf das Pathos der Veränderung, der Bewegung, der Mobilität und Ähnliches und des Wandels, des Wechsels. In dieser Normalität stecken wir jetzt fest. Also wir haben ja die Unruhe nicht gewählt, wir haben uns da nicht entschlossen, wir haben da nicht abgestimmt oder irgendwas, sondern die Unruhe, es ist fast so, als hätte die Unruhe uns gewählt.
Das ist die faustische Natur.
Die faustische Natur, also dieses Streben, in gewisser Weise eine gewisse Ziellosigkeit, das Manische, das Berserkerhafte. Im Grunde hätte die Moderne gewarnt sein sollen durch Goethe, der das eben schon sehr schön ausgearbeitet hat, diesen Typus, auf den wir uns dann aber nichtdestotrotz eingelassen haben.
Es zählt zu diesem Format, das unter ungewöhnlichen Bedingungen stattfindet. Und ich danke meinen Gästen und bitte die Hörer um Nachsicht für die etwas eingeschränkte Tonqualität. Aber bin sehr froh, dass wir zusammengefunden haben. Es zählt zur Kultur dieser Streitkultur, die dann doch eher etwas diskursiv ist, dass man nochmal eine Sekunde Rückschau hält, Frau Flaßpöhler, und das Argument des Gesprächspartners nochmal so in sich hin und her wälzt oder, wie Georg Simmel gesagt hätte, innerlich durch geistiges Umgraben vielleicht nochmal bepflanzt. Was ist Ihnen in Erinnerung aus den Erwähnungen von Herrn Konersmann, die Sie mitnehmen?
Ach, ganz viel. Ich glaube, wir haben jetzt ja tatsächlich auch weniger eben kontrovers diskutiert, sondern wir haben doch miteinander nachgedacht. Und ich glaube, wir waren uns jetzt doch eigentlich in den wesentlichen Dingen sogar einig, ja, dass natürlich irgendwie wir, sagen wir mal, als moderne Subjekte eben eigentlich eher Unruhesubjekte sind und uns die Stille sehr, sehr schwer fällt, dass sie aber denn eigentlich gerade auch Möglichkeiten eröffnet. Ich würde aber gerne wirklich nochmal ganz am Ende auch betonen wollen, dass wir uns davor hüten sollten, die Situation, die wir gerade haben, dahingehend zu romantisieren, eben, dass wir jetzt mit Heidegger plötzlich am Tottnauberg landen, weil dieser Stillstand eben auch wirtschaftlich gesehen natürlich extrem bedrohlich ist für Existenzen. Ja. Und wenn ich die ganzen Mails von Buchhandlungen, von Künstlern, von Schriftstellern bekomme, die wirklich richtig Angst haben, dann glaube ich, dann muss man sich wirklich sehr, sehr hüten, da jetzt, sagen wir mal, sich zu sehr existenzialistisch irgendwie in so einen schönen stoischen Zustand hineinzusehen.
Herr Konersmann, was nehmen Sie mit?
Also, wenn ich aus dem, was die Kollegin ausgeführt hat, was Frau Flaßpöhler gesagt hat, eins herausgreifen darf, ungerechterweise, dann die Verfügbarkeit bzw. die Erfahrung, die Konfrontation mit den Grenzen der Macht und der Unverfügbarkeit. Das ist ein Thema, das ja nun weit über diese reine Phänomenologie des Stillstandes und der Unruhe hinausführt. Das ist ja fast schon eine religiöse Erfahrung, ja, dass wir jetzt an die Grenzen des Machbaren stoßen in einem speziellen, aber doch sehr überschaubaren und vielleicht deswegen auch paradigmatischen Fall. Und umso wichtiger wäre es, einen Moment innezuhalten und dieses festzuhalten, anstatt nun gleich wieder in die Euphorien des Machens und des Tuns überzugehen, die diesen Moment dann gleich wieder zudecken. Also das sollte auf jeden Fall festgehalten werden. Die Unverfügbarkeit.
Sagt Ralf Kunersmann, Professor für Philosophie in Kiel, und Dr. Svenja Flasspüller, die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, in dieser Ausgabe der Streitkultur unter dem Titel Stillgestanden schaffen wir Ruhe. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.